darf ich die töten? Ja, quasi, wenn ich ja im Prinzip als Gegennarration zu IS dass die Narration habe, naja, also quasi Christen und Juden sind keine Ungläubige. Naja, also für IS sind Muslime, die nicht das glauben, was sie glauben, Ungläubige. Ich bringe Ihnen das anhand eines Beispiels, was sehr zentral und sehr wichtig ist. Sie können sich alle erinnern, als der jordanische Pilot verbrannt wurde. Ja? Da hat sich Al-Azhar zum ersten Mal dazu geäußert. Also vorher wurden zwei Japaner umgebracht, da gab es keine Reaktion. Aber Al-Azhar sah sich tatsächlich genötigt, darauf zu reagieren, dass ein jordanischer Pilot verbrannt wurde. Und der Chef von Al-Azhar hat sich hingestellt und hat gesagt, die Täter gehören bestraft. Jetzt halten Sie sich fest, wie er sie bestrafen wollte. Sie gehören gekreuzigt, ihre Köpfe gehören abgehakt, ja, und ihre Hände, also sie haben geklaut, sie haben jemanden umgebracht zu Unrechten, sie haben Feuer als Todesurteil quasi ausgesprochen und deswegen Kreuzigung, Hände abhaken und so weiter. Das heißt, die Narration von IS ist richtig. Wenn jemand gegen Gott verstößt, muss er bestraft werden, das machen wir. Aber die Legitimität ist nicht gegeben. Das heißt, in den Narrationen werden wir feststellen, wenn wir die Ränder der Gesellschaft, also quasi wenn wir Extremismus am Rande der Gesellschaft widerlegen müssen oder wollen, so ist dieser Extremismus nichts anderes als die Verdichtung von ganz vielen Problemen innerhalb der Gesellschaft. Das heißt, wir haben und werden feststellen, wenn wir Islamismus bekämpfen wollen, müssen wir uns auseinandersetzen mit dem Islam. Ähnlich, wenn wir quasi Rechtsextremismus bekämpfen wollen, wir uns mit den Narrationen der Mitte der deutschen Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Und dann wird es kompliziert. Ja, also quasi dann wird es natürlich so, dass wir kaum Akteure haben, die das mittragen werden.
Ich möchte ganz kurz dazu noch einsteigen und habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass wir auch tatsächlich die Propaganda und die Ideologie in ihrer Rechtfertigung, in ihrer Logik einfach unterschätzen. Und das kommt auch in den Medien immer so ein bisschen vor, weil wir lesen immer diese klassischen Argumentationen und sagen, naja gut, im Koran, also vor allem da werden auch immer so Halbwissen über den Islam dann so ausgepackt und sagen, naja, aber im Koran steht doch auch, dass Christen und Juden sollen quasi geschützt sein besonders. Und wenn man sich dann wirklich in die Propaganda reinschaut, gerade auch da Big durchliest, also gerade die letzte entstandene Ausgabe ist sozusagen diese ganze Ideologie in so in the nutshell, wie man sagt, da finden sie sozusagen diese Gegenargumente immer schon aufgegriffen und widerlegt und sozusagen umgedeutet, wenn dann beispielsweise beschrieben wird, dass es sich tatsächlich ja überhaupt heute um gar nicht mehr originelle und originäre Juden und Christen handelt, weil die sich im Laufe der Geschichte einfach so weit von ihrem Glauben, von ihrem wahren Glauben entfernt haben. Das heißt, wir haben wirklich ganz viele von dem, was wir sozusagen auch gegenpropagandistisch oder aufklärerisch sozusagen dem IS entgegenstellen wollen, eigentlich schon aufgegriffen, schon vorweggenommen. Wenn wir beispielsweise jetzt, was schauen wir, was können wir ins Feld führen? Demokratie. Dann müssen wir uns anschauen, dass das natürlich ein wunderbares Konzept ist, das auch verteidigt gehört, aber dass sozusagen den gerade jüngeren Menschen, die dann nach Syrien in den Irak ausreisen, dass die quasi ja sozusagen vermittelt bekommen, ja, Demokratie ist ein schönes Konzept, aber ihr seid davon ausgeschlossen. Und so müssen wir wirklich schauen, was sind denn da, was können wir denn ins Feld führen? Und ich muss auch nochmal ein Beispiel bringen. In der Woche nach, ich glaube, Würzburg, als Anfang der Woche dann das Würzburg-Attentat passierte, da hat man sich in Washington getroffen und sich eben eine Strategie ausgedacht, wie kann man denn gegen den IS vorgehen? Und so zwei Stränge wurden dann besprochen und ich glaube auch festgelegt, dass einmal ist sozusagen, man muss im Netz die Propaganda stärker bekämpfen und auf der anderen Seite mehr auf Bombenangriffe setzen, was absolut paradox ist, denn natürlich nutzen der IS auch Bilder von Bombenangriffen, um Propaganda zu betreiben. Und wir können natürlich, das ist sehr einfach, dann sagen, naja, wie können wir dagegen halten? Und ganz klar, das ist aber politisch natürlich auch in gewisser Weise nicht realisierbar, wir können unsere Politik ändern, um sozusagen kein Propagandamaterial zu liefern. Also wenn wir keine Bomben abwerfen, dann können auch keine Bombenbilder entstehen. So, aber da merken wir schon, wie Propaganda nicht so einfach mit guten Worten zu widerlegen und anzugehen ist. Also es ist sehr, sehr komplex und wir haben, glaube ich, da immer noch so einen recht begrenzten Blick darauf, wie tatsächlich so eine Ideologisierung passiert, auch über die Medien.
Und uns ja am Ende auch steuert, Herr Joost, dränge man denn überhaupt vor in die Kreise mit, selbst, also hätte man ein glaubhaftes Gegennarrativ?
Das kommt immer darauf an, was man erreichen will. Also ich finde es hochgradig spannend. Wir haben gestern eher im Kontext Islamophobie, Xenophobie, Rechtsextremismus debattiert und die hauptsächliche Empörung, wie ich es verstanden habe, lag an der bloßen Existenz dieser Inhalte, weil sie menschenverachtend sind, weil sie allen unseren Werten widersprechen. Also allein, dass sowas online steht, ist schon verwerflich. Das kann man natürlich auch hier vertreten. Ja, sind extrem gewaltverherrlichende Inhalte, da erzähle ich nichts Neues. Trotzdem scheint hier auf dem Panel eher so der Sicherheitsgedanke zu herrschen. Das heißt, die Existenz ist das eine, aber die Wirkung, die sind veraltet, ist das wirklich Schlimme. Das sind erstmal zwei unterschiedliche Ansätze, über die man sich klar sein muss, was man nun genau bekämpfen will, die Wirkung oder die Existenz. Wenn wir über die Wirkung reden, dann haben wir, vieles wurde hier schon gesagt, ist nicht erbaulich. Glücklicherweise wird dabei von der Goldrandlösung ausgegangen, nämlich Deradikalisierung. Also am Ende steht wirklich unsere freie Gesellschaftsordnung als der Gewinner da. Auch die Leute, die da versucht waren vom radikalen Dschihadismus, sind nun überzeugt, nein, Demokratie ist richtig, Pluralität ist richtig. Also was. Das ist natürlich die Goldrandlösung, aber sie ist bestenfalls sehr, sehr selten. Ich würde sagen, was die Wissenschaft mitteilt, ist, dass wir meistens Disengagement haben. Das heißt, der Glaube mag noch vorhanden sein, vielleicht auch nicht. Sie handeln aber nicht mehr entsprechend. Damit ist schon viel gewonnen. Und das würde bedeuten, die Inhalte selbst können wir Inhalte sein lassen, aber wir müssen die Kommunikation angreifen. Also von die Inhalte von ganz oben, dem Islamischen Staat, runter zum Nutzer kommen und welche Wirkung sie entfalten. Und da öffnet sich uns eine Bandbreite von Möglichkeiten. Integration, Jugendarbeit auf der einen Seite, Strafverfolgung auf der anderen Seite und in der Mitte, und da komme ich dann doch noch zu Ihrer Frage, wie stößt man in die Zirkel vor, in diese Echokammern, wo sich die Botschaft selbst verstärkt. Wieder zurück zur Diskussion gestern. Wir haben oft über Russland gesprochen, die nach dem Modus operandi vorgehen. Wir müssen diesen Kommunikationswettbewerb nicht gewinnen. Es reicht, wenn die anderen verlieren. Das gilt in gewissem Maße auch für Dschihadisten. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Simples Löschen, unterwandern. Im Nachhinein wurde bekannt, dass 2008 irgendwas, eines der großen dschihadistischen Foren, komplett von einem saudischen und amerikanischen Geheimdienst unterwandert war. Und sofort wurden alle Nutzer komplett paranoid und haben ihre Kommunikation zurückgefahren. Man konnte dem anderen Nutzer nicht mehr trauen.
Oder verlagern Sie sie nur in Räume, die wir vielleicht gar nicht mehr dann kontrollieren
können? Sie müssen sie irgendwo hin verlagern, aber die Nutzerzahlen nehmen definitiv ab. Das geht nicht so einfach. Das heißt, Kommunikation ist erstmal unterbunden. Das heißt, ein Mix aus Gegennarrativen, Löschen, Unterwandern, falschen Narrativen könnte immerhin die Verbreitung, die Rückbestätigung unterbrechen, verlangsamen, muss aber, wie Sie richtig sagen, an die richtige Stelle gebracht werden. Die muss man erstmal kennen. Da reicht nicht so einfach zu sagen Twitter, sondern man muss die Netzwerke von sich gegenseitig retweetenden Nutzern kennen. Wer hat es wirklich, wer ist Influencer, wie man sagt, wer hat viele Follower, wer wird oft retweetet. Das braucht ein bisschen Beobachtung, aber ist auch nicht unmöglich, wie es manchmal dargestellt wird.
Vielleicht ein paar ganz interessante Zahlen, die ich in der Vorbereitung gelesen habe. Seit Mitte vergangenen Jahres hat Twitter 360.000 Konten gesperrt. Für ein neues oder für ein gesperrtes entstehen tendenziell 10 neue. Der IS soll, oder sagen wir jetzt mal IS-Anhänger im weitesten Sinne, 70.000 Accounts haben und 90.000 Botschaften am Tag senden.
Ja.
Ich sehe Ihre Hand
anschreiten. Aber gucken wir uns mal, spannende Studie, wie ich finde, Nico Prusche und Ali Fischer haben sich angeguckt, wie sich ein konkretes Video verbreitet hat. Das Klirren der Schwerter 4. So ein Blockbuster im Prinzip, also ist auf viel Aufmerksamkeit gestoßen. Und erstmal sieht man sein Riesennetzwerk, wie dieser Link verbreitet wird und fast 40.000 Mal retweetet wird und eben dann dazu führt, dass innerhalb von 48 Stunden 125.000 Aufrufe stattfinden. So ein Video fangen sie nie wieder ein. Wenn man das aber ein bisschen runterdünnt, dann findet sich offenbar, also ich kann das nicht nachvollziehen, aber die Publikation weist in diese Richtung, findet sich ein Netzwerk von 125 harten Influencern, die wirklich dieses Video in die Breite getragen haben. Wenn man das vorher gekannt hätte und dann eine koordinierte Bemühung durchgeführt hätte, hätte man vielleicht die Ausbreitung einigermaßen eindämmen können mit nur 125 Löschungen anstatt mit 30.000. Das ist sehr, sehr schwierig, dessen bin ich mir bewusst, aber es ist vielleicht eine Überlegung wert.
Also vielleicht dazu aus der Praxis, also ja. Weniger die Theorie. Und schauen wir uns an, wenn wir mit Lehrerinnen sprechen und Lehrern, dass eine Lehrerin beispielsweise sagt, sie hat verlangt von ihren Kindern, 13-Jährige, die sollen alle ihre Handys vorlegen und möchte sich anschauen, was für Videos drauf sind. Dann hat sie festgestellt, bei Kindern mit muslimischem und ohne muslimischen Hintergrund hatten alle Schüler IS-Propaganda auf den Handys. Alle. Das bedeutet quasi, wir haben hier die Situation, dass diese Propaganda eben nicht nur im Abstrakten unter den Kämpfern ausgetauscht wird, sondern das ist eine Propaganda, die sich sehr schnell verselbstständigt und letztendlich in eine Breite sich ausbreitet bei Leuten, die es cool finden und weniger cool und untereinander das Ganze austauschen. Das heißt, wir sind dann in einer Situation, wo wir nicht mehr die zentralen Twitter-Accounts beispielsweise beobachten ganz müssen, spät, ja. um zu löschen oder wie auch immer eine Internetseite halt blocken können. Wir haben die Situation, dass das Ganze tatsächlich halt in die Alltagspraxis von vielen jugendlichen Kindern, und das ist auf der einen Seite, diese Kinder sind noch gar nicht radikal, also quasi sind nicht radikal und die Mehrheit von ihnen wird auch nicht radikal werden, denn wir sprechen nicht darüber, dass die Radikalisierung ein Massenphänomen ist, sondern wir haben dann sehr wenige, 800 Leute, die nach Syrien ausgewandert sind, aber die Propaganda wirkt bei vielen. Und da tatsächlich halt hier gegenzuwirken, ist meines Erachtens schwer. Das, was wir machen sollten, also quasi wir sollten uns loslösen von der Bekämpfung einer Propaganda hin zur Festigung der demokratischen Identität von Jugendlichen beispielsweise. Also quasi, dass Menschen lernen, mit Medien überhaupt umzugehen, ist viel wichtiger als die Medien an sich. Also denn draußen sind viele, viele Informationen und diese Informationen müssen zu Wissen erstmal zusammen verdichtet werden und da brauche ich Menschen, die tatsächlich beispielsweise auf der Grundlage einer demokratischen Überlegung eine gewisse Medienambiguität entwickeln und Medienkompetenz, um damit umzugehen. Das ist, glaube ich, etwas, was ein Manko ist, nicht nur in Bezug auf radikalisierende Medieninhalte von Islamisten, sondern auch auf radikalisierende Medieninhalte von Rechtspopulisten und andere Populisten. Das heißt, das ist etwas, was wir alle lernen, beziehungsweise insbesondere die Jugend entsprechend produziert wird. Das wäre ein präventiver Ansatz, was noch viel früher anfängt, die IS-Propaganda an sich zu bekämpfen. Ich glaube, schauen Sie mal, IS ist deswegen erfolgreich, weil in Syrien ein Krieg ist. Solange in Syrien ein Krieg ist, wird IS erfolgreich sein. Sobald im Prinzip es kein Krieg und keine Kriegsbilder produziert werden, wird IS ein großes Problem haben. Und wir haben alles dafür getan, dass ihre verschwörerischen Narrationen sich durchsetzen. Ja, also wir gucken zu und wir schauen und für uns ist es schlimm, dass IS Leute umbringt, aber es ist nicht schlimm, dass Assad diese Leute umbringt. Und diese ganzen Konstellationen, also das ist eine ganze Menge und deswegen sollten wir von hier aus uns nicht darauf konzentrieren, sondern in der Bekämpfung sollten wir uns auf die Kompetenzen der Menschen, die hier sind, also quasi Menschen, die sich hier beheimatet fühlen, werden dieser Gesellschaft nichts antun. Menschen, die am Abseits, also quasi außerhalb der Gesellschaft sich befinden, sind eine Gefahr. Und der Auslöser, das kann ein Video aus Syrien sein, das kann aber auch was anderes sein.
Wenn ich darf, zwei Sätze, weil hier Herr Jost sagte, wir haben hier so ein bisschen die Sicherheitsdebatte oder Perspektive. Ja, das ist richtig und natürlich diskutieren wir immer gerne über Propaganda unter so einem Risikoverständnis. Also mit der Idee, macht das sozusagen, ich sag's mal sehr platt, macht das Menschen verrückt. Ja, also entsteht da quasi ein Gewaltpotenzial dadurch, dass solche Videos kursieren. Ich bin aber trotzdem auch noch ein ganz großer Vertreter eines dann etwas doch weicheren Ansatzes, nicht nur eben Stärkung der Medienkompetenz oder eben auch Zensur, wie auch immer, sondern tatsächlich auch ein bisschen Stärkung so eines medienethischen ethischen Bewusstseins. Also einfach möchten wir in einer Gesellschaft leben, in der solche Bilder verfügbar sind. Also solche Debatten, da kann man ja drauf eingehen und natürlich kriegen wir die nicht aus dem Netz, aber so wirklich diese Debatten, die auch in Zeitungen, Zeitungsverlagen, in Rundfunk Redaktion da stattfinden, was zeigen wir, was sollen wir zeigen, wie steht es da mit der Menschenwürde, finde ich sehr, sehr wichtig, um tatsächlich auch ein Statement ja eben nicht in Richtung der Radikalen oder der Extremisten oder der eben gefährdeten Gruppen zu senden, sondern auch für die Gesellschaft selber. Also sämtliche, ich sag's mal, aufklärerische oder meinetwegen auch gegenpropagandistische Maßnahmen haben ja nicht nur die Wirkung oder sollen oder zielen nicht nur sozusagen nach außen, sondern es geht ja darum, eigene Werte und ein eigenes Verständnis einfach zu stärken und das dann tatsächlich auch mal zu behaupten. Das finde ich sehr, sehr wichtig und das sollte auch ein bisschen mehr so im Bewusstsein stehen, statt tatsächlich einfach nur so eine Versicherheitlichung der Debatte. Der zweite Punkt und auch noch ein letzter Satz, ganz wichtig, was Frau de Graaf gesagt hat, ist, wer soll denn sozusagen dagegen schießen, wer ist denn da auch glaubwürdig? Und da finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass wir sozusagen nicht den Staat beauftragen, Propaganda zu machen. Da haben wir in Deutschland leidige Erfahrungen mit, also das sollten wir nicht tun, allein auch weil Staat da nicht sonderlich glaubwürdig ist, sondern eben Gruppen, im Internet, die dagegen wirken, die dann vielleicht auch tatsächlich die Radikalisierten nicht mehr erreichen, aber im Vorfeld ansetzen, die sind noch relativ wenig vernetzt. Da könnte man mehr tun, mehr Möglichkeiten bieten. Und ich sage Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Gab es dann aus dieser Fortune-Gruppe, also quasi auch die Schmuddelecken eventuell des Netzes, die eher unkontrollierten, die eben nicht so schön zivilgesellschaftlich auftreten, gab es die Bemühung, ISIS, wie es eben auf Englisch heißt, aus Google, aus der Google-Suche so ein bisschen zu verdrängen. Und dann hat man sich eine Figur ausgedacht, ISIS-Chan, das ist so eine Anime, eine Manga-Figur, die dann sozusagen eingespeist wurde ins Netz, sodass man ISIS, wenn man ISIS googelt, dann tatsächlich häufig diese Comic-Figur einfach findet. Und es soll sozusagen ein Gegenpol liefern für eben in Suchmaschinen einfach ganz konkret. Also sprich, wie kann man sich da engagieren, nicht nur sozusagen gute Botschaften, Statements verbreiten, sondern auch ganz aktiv bei der Infrastruktur oder bei den Mechanismen des Netzes ansetzen. Das finde ich so interessant, was da quasi gemacht wird und gemacht werden kann. Und da in diese Richtung, denke ich, da sollte Stärkung erfolgen.
Und da würde ich jetzt gerne auch nochmal aktiv ansetzen zum Schluss dieser Diskussion, einen erbaulichen Satz Ihres Vortrags rauspicken. Sie haben gesagt, das Netz kann uns auch helfen, die Widerstandskraft, die Resilience der Gesellschaft zu stärken. Auf welche Art und Weise wäre das in Ihren Augen möglich?
Ja, eigentlich ziemlich genau in die Art und Weise, wie das auch hier von Herrn Siewitz ausgesprochen wird. Nicht, dass der Staat oder das Verfassungsbehörde oder Ämter sich dem annehmen und das alles jetzt massiv in die Gesellschaft darauf einwirken werden. Und dann läuft man auch gleich in diese Paradoxe hinaus. In den Niederlanden hat man versucht, Imam-Ausbildungen zu gründen mit Hilfe des Staats. Aber welche Imame, welche Religion, welche Muslime toleriert man dann? Und welche, da muss man sich als Staat auch noch über Theologie, über die Inhalte auslassen. Und das geht nicht. Was man aber machen kann, ist das zu facilitieren. Es gibt in den Niederlanden jetzt etwas, das nennt sich, das ist ziemlich neu, Familienstützpunkt. Und das ist von den Behörden kreiert worden, aber das ist echt ein Stützpunkt, ein Kanal zur Informationsweitergabe, zu Websites, wo man auch Subventionen bekommen kann, um auch selbstständig sozusagen als Grassroots-Movement, aber mit ein bisschen Hilfe und Unterstützung, Information und Consultancy, Abende, Workshops, Kaffeekränzchen zu organisieren, um darüber zu reden. Und das findet jetzt in 4, 5 niederländische Großstädte massiv statt. Und das sind kleine Angelegenheiten, aber ich glaube, durch die solche lokale, ganz kleine, verwurzelte Initiative passiert es auch. Denn worüber ich mich immer ziemlich ärgere, auch in der Terrorismuswissenschaft, ist, dass es sofort immer über die großen Waffen, über Cyber geht, über Terroristen mit Massenvernichtungswaffen, dass die Terrorismusbekämpfer die apokalyptische Diskurse von den Terroristen übernehmen. Wobei aus Geospatial Research geht hervor, dass immer noch über 60% der Attentate innerhalb von 60 Kilometern verübt werden, wo der Terrorist gerade seinen Wohnsitz hat oder wo er seinen Wohnsitz hat. Und natürlich gibt es diese große internationale Attentate, die will ich jetzt nicht kleinreden, aber ein Terrorist, der global operiert, hat auch immer einen lokalen Wohnsitz. Und das weiß ich dann aus den Niederlanden, dass die meisten Attentate, die vereitelt werden, vorgebeugt werden, werden vorgebeugt mit Hilfe von Tipps und Hinweisen aus der Familie, aus der direkten Umfeld. Das heißt, man muss lokal ansetzen, lokal einsetzen, mit solchen Familienstützpunkten, mit ja, Bürgerbewegungen, und die gibt es ja auch über die Moscheen, aber die sollte man gefälligst auch das selber machen lassen. Und noch ein letzter Satz dazu, hier in Deutschland in den 70er Jahren hat es eine ähnliche Diskussion gegeben, wer hat den Anfängen? Sind die Anfänger schon jetzt im Sozialismus verortet, im radikalen Sozialismus, oder sind die Terroristen wirklich nur die Ausnahmefiguren, gehören die nicht mehr zur sozialistischen Familie hinzu? Es hat damals auch einige fast kommunistisch angehauchte Meinungsmacher gegeben, die mit Hilfe von kommunistischen Diskursen versucht haben, Gewalt zu delegitimieren. Das war ja natürlich nicht demokratisch theoretisiert. Und ich glaube, dahingehend bin ich nicht ganz mit Ihnen einverstanden, dass Sie sagen, ja, wenn Mohammed der VI. Sagt, Christen soll man nicht töten, was bedeutet das für den Atheisten? Stimmt, natürlich. Aber Mohammed der VI. Ist kein demokratischer König, der als ein autoritärer, absoluter Fürst, der in Marokko selber etwas versucht beizutragen an der Debatte. Und das soll man dann auch mal Raum lassen. glaube, das muss man auch einfach passieren lassen. Das ist nicht unser demokratischer Diskurs. Das ist doch gerade der Punkt, dass unser demokratischer Diskurs ist nicht universal. Das wird nicht von allen Gruppen in der Gesellschaft getragen. Und Bevölkerungsgruppen haben das Anrecht darauf, auch wenn wir das nicht gut finden und denken, dass die leben noch im Dünkel der Voraufklärung, die haben das Recht, sich so auch so zu artikulieren und zu leben, wie sie gemäß ihre Vorstellungen das tun. Und wenn das darauf ausläuft, dass sie Gewalt delegitimieren, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Und das, diese Freiheit muss man dann auch im Internet solche Gruppen zustehen.
Ganz herzlichen Dank. Hier würde ich erstmal bei uns auf dem Panel einen Punkt machen wollen, um Ihnen die Gelegenheit zu geben, dass wir sozusagen auf die lokale Ebene gehen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Um 13:30 findet oben die große Abschlussveranstaltung statt. Wenn Sie jetzt noch die Gelegenheit nutzen möchten, Fragen zu stellen, Ihre Fragen loszuwerden, die wir vielleicht noch nicht besprochen oder auch nur angetippt haben, seien Sie herzlich eingeladen, loszulegen. Gerne. Ja, es gibt ein Saalmikrofon, das kommt.
Na, mich würde schon interessieren, weil wir über die Gegenpropaganda gesprochen haben. Frankreich hat das ja versucht. Der Staat hat Filme gedreht, verbreitet. Hat man denn feststellen können, ob das wirkt? Gibt es so eine Art Territorialverlust auch im Netz?
Die Problematik der Gegennarrative ist etwas, was diskutiert wird international seit vielen Jahren. Also quasi, das ist jetzt nicht mit Frankreich, hat es nicht angefangen. Die Amerikaner haben interessante Projektierungen, allerdings dürfen die Amerikaner nicht in die USA rein Propaganda machen, sondern noch nach außen. Das heißt, der amerikanische Staat darf nicht seine eigene Bevölkerung mit Propaganda quasi belasten, aber nach außen kann er projizieren. Und hier stellt man sehr schnell fest, dass hier die Wirkung größtenteils nicht messbar ist. Weil wer will im Prinzip weltweit messen, ob nun ausgerechnet das amerikanische Narrativ sich durchsetzt? In Deutschland gibt es ebenfalls verschiedene Ansprüche, verschiedene Möglichkeiten, dass man versucht, hier Gegennarrative zu produzieren, zu publizieren. Allerdings ist es so, dass man in Deutschland gesagt hat, nicht der Staat macht das. Ist quasi, es gibt keine staatliche Institution, die das tut. Es gibt höchstens Förderung von staatlichen Institutionen, so beispielsweise die Bundeszentrale für politische Bildung, die bestimmte Jugendprojekte fördert, die wiederum Gegennarrative produzieren können. Also quasi, das scheint meines Erachtens zu wirken. Und wir haben auch natürlich, da darf man nicht vergessen, die Situation, dass sehr viele muslimische Netzwerke sehr aktiv sind im Bereich der Gegennarrationen. Und die sind glaubwürdig, weil die dann natürlich halt aus ihrer eigenen Perspektive hier etwas produzieren und versuchen, sowas wie eine Gegenposition zu installieren, die zwar dass die Probleme anspricht, aber eben die gewalttätige Reaktion darauf halt zurückweist. Übrigens, ich wurde vorhin wahrscheinlich missverstanden, mir ging es nicht darum, dass der König von Marokko es nicht sagen darf, sondern er soll es sogar sagen. Er soll sagen, dass Gewalt nicht gut ist. Jeder, der es sagt, ist es positiv. Die Frage ist nur für uns als Gesellschaft, was bedeutet das? Also muss ich mich als Atheist dann gefährdet fühlen, weil jetzt die Muslime sich darauf einigen, dass sie keine Christen töten, aber die anderen ja. Und ich wollte eigentlich meine Argumentation darauf hinaus, und das ist wichtig, weil hier die Definitionshoheit über das Thema Islam eben den Islamisten weggenommen wird. Das ist ganz zentral, nämlich hier, dass im gesellschaftlichen Interaktiven Muslime sich positionieren und letztendlich hier versuchen, Positionen rauszunehmen, denn die meisten Islamisten betrachten die meisten Muslime als Ungläubige. Ja, so für IS, die meisten Opfer islamistischer Gewalt übrigens sind Muslime im Gebet, weil sie nicht als Muslime definiert werden. Und hier können Muslime natürlich diese Definitionshoheit den Islamisten wieder wegnehmen. Das sollten wir fördern. Also da gibt es auch die entsprechenden Initiativen in Deutschland. Aber das ist noch viel zu wenig, was da passiert.
Zusatz dazu, Propaganda einfach als Naturphänomen in der Luft funktioniert natürlich nicht. Propaganda landet nur auf fruchtbarem Boden, wenn der Boden bereits bearbeitet worden ist. Das heißt, Propaganda ohne Beziehungsgeflecht mit dem Publikum funktioniert nicht. Das heißt, wenn man als Behörde einfach so diese Öffentlichkeitswerbungen in die Luft schickt, das nützt nichts. Dazu gibt es ausreichend Recherche. Wenn man aber versucht, etwas zu produzieren, zum Beispiel in Frankreich, was eine sehr wirkungsvolle Impact entfaltet hat in Schulen. Das ist dieses Bühnenstück, das läuft jetzt auch in den Niederlanden. Ich beteilige mich nächste Woche selber an so einer Sitzung in einer Schule, in einem Viertel, wo auch viele muslimische Jugendliche wohnen. Das Bühnenstück heißt Jihad. Und das handelt über Jugendliche, ist ein französisches Bühnenstück, Theaterstück, die in den Jihad ziehen. Und es wird auch ein bisschen lächerlich gemacht, aber es ist auch ein sehr seriöses Stück. Und wenn die Kinder von vornherein, von den Lehrern und mit den Eltern auch darüber sprechen, dann folgt das Bühnenstück und dann folgt noch eine begleitete Diskussion. ja, dann kann so eine Art Gegenpropaganda sein, denn das ist es. Das Bühnenstück ist Gegenpropaganda gegen den Dschihad. Aber das landet ja nur, wenn dieser Boden bereits beackert wurde und auch ständig beackert wird.
Auch gleich zwei Anmerkungen noch dazu. Einmal, was offenkundig wohl auch sehr gut wirkt, sind eben Videos oder überhaupt Statements von Aussteigern. Also auch diejenigen, die aus dem sogenannten Islamischen Staat oder dem Kalifat quasi zurückgekehrt sind und sozusagen ein anderes authentisches Bild liefern können. Ein anderer Punkt, und da wird es auch schon wieder, da kommen wir wirklich in sehr problematische Bereiche der Gegensteuerung, wurde, ich meine, ich mag mich nicht festlegen, dieses Jahr auch publiziert ein Projekt, das von der Google Research Tochter quasi mit betrieben wurde, in dem quasi ganz gezielt Profile quasi erhoben wurden und man schaute eben, wie sich jemand quasi bei der Google Search, bei der Google Suche bewegt und dann hat man gemeint, okay, ich erkenne hier ein problematisches Muster und entsprechend wurden dessen Suchergebnisse zu Dschihadismus und Islamischer Staat manipuliert und dann sozusagen umgelenkt zu Videos, die radikalisierend wirken sollen. Also es gibt dazu Informationen im Netz, soll angeblich, also ich stelle mir das relativ effektiv vor, wenn ich mich quasi informieren möchte, kriege ich vorgefilterte Informationen, die zunächst auch gar nicht so aussehen, dass sie vorgefiltert sind, dass ich dann tatsächlich auf Aussteigervideos beispielsweise stoße und angeblich, wie sie es gemessen haben, möchte ich nicht wissen, soll es zumindest sehr viele Personen erreicht haben. Jetzt müssen wir uns aber natürlich fragen, was das für Methoden sind, wenn wir quasi die Google Search manipulieren, ganz gezielt nach Profilen hin. Und wo hört das dann auf? Ja? Also das wurde natürlich dann in dem Bereich auch diskutiert, aber da merken wir schon, gegensteuern, das kann wehtun. Und auch wenn es sozusagen darum geht, Videos zu produzieren oder sonstige Inhalte, man muss sich immer überlegen, dass, wie heißt es so schön beim Angeln, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also es kann sein, dass wir, wenn wir wirklich effektiv sein wollen, teilweise auch Dinge tun wollen, die nicht gut ankommen oder sonst wie politisch nicht sonderlich korrekt sind. Vielleicht müssen wir uns darauf auch so ein bisschen einstellen.
Und das wird sicherlich nicht das letzte Projekt gewesen sein, wenn es keine Fragen mehr gibt. Letzte Chance, sich noch zu melden. Bitte in der ersten Reihe einmal das Saalmikro.
Ja, nochmal zu den Gegennarrativen. Also Gegennarrative entwickelt werden sollen, die wirklich glaubwürdig sind in der muslimischen Gemeinschaft, dann müssten die ja doch wahrscheinlich vorrangig von den Muslimen selbst her entwickelt werden. Ja. Aber darum, Sie hatten sich da etwas skeptisch oder jedenfalls zurückhaltend geäußert, was das Engagement der muslimischen Gemeinschaften hier bei uns auf diesem Gebiet betrifft. Können Sie es vielleicht noch ein bisschen erläutern? Was stellen Sie denn fest dort, was dort abläuft, wie die Diskussion dort geführt wird, im Blick auf diese Gegennarrative zu den radikalen Gruppen?
Ja gut, das ist jetzt die Islamdebatte in Deutschland. Das war die Frage, wie die islamische Gemeinschaft insgesamt in Deutschland aufgestellt ist und welche Fähigkeiten und Möglichkeiten diese Gemeinschaft hat, tatsächlich darauf zu reagieren. Wir haben eine ganze Weile beobachten können innerhalb der islamischen Gemeinden, der verschiedenen Ausrichtungen, dass sie sich lediglich distanziert haben in der Form, dass sie gesagt haben, das hat mit Islam nichts zu tun. Das könnte ein Gegennarrativ sein, aber das reicht meines Erachtens nicht aus, insbesondere deswegen, weil die meisten Täter und die meisten Vertreter dieser Szenen ja sich auf den Islam nun mal berufen. Ich kenne keinen Islamisten, der sagt, ich berufe mich auf Buddha. Also quasi damit haben sich sehr viele dieser Gemeinden, wie gesagt, zunächst einmal entzogen. Und wir beobachten jetzt eine andere Richtung, als quasi Ausrichtung tatsächlich, dass beispielsweise das Zentralrat der Muslime sagt, jawohl, das ist ein Problem, wir müssen da dran und die müssten sich entsprechend engagieren. Und da kommen wir zum nächsten Problem des Islams in Deutschland. Wir haben das Problem, dass theologisch gesehen der Islam in Deutschland intellektuell sehr schwach ist. Das quasi, wir haben eigentlich keine theologischen Debatten innerhalb der Verbände, weil sie in erster Linie politische Verbände sind und sehr wenig theologische Argumentationslinien produzieren. Vielmehr reproduzieren sie mithergebrachte Theologien. Das heißt, wir haben türkische Muslime, die türkische Theologie, also Theologie der Türken in der Türkei betreibt, hier führt sie zumindest weiter. Wir haben arabische, insbesondere marokkanische Gemeinden, die ihre Predigten hauptsächlich in Richtung Marokko orientieren, aber wir haben keine deutschlandorientierte Theologien, die dann als Basis, als Format, um Gegennarrative zu produzieren, tatsächlich halt hier installieren kann. Wir haben aber allerdings die Situation, dass wir an verschiedenen Hochschulen der deutschen Universitäten eben Theologie-Lehrstühle haben, in der Hoffnung, dass auf Dauer dort tatsächlich halt Elemente entstehen, Debatten entstehen, wie auch immer, die die muslimische Identität mit der westlichen Identität versöhnen. Und diese Versöhnung ist eines der zentralsten Gegennarrative. Also quasi, wenn ich als muslimischer Vater mein Kind nicht segregativ erziehe, sondern als Teil dieser Gesellschaft und die Gesellschaft mein Kind nicht immer als Problem, sondern als Teil der Gesellschaft ebenfalls wahrnimmt, dann hat mein Kind kein Interesse daran, vielleicht in eine radikale Richtung sich abzudriften. Das sind aber mittelfristige und langfristige Strategien. In der kurzfristigen Strategie gibt es einzelne Projekte, auch innerhalb der islamischen Gemeinden, wo man versucht, auf einem gewissen Low-Level tatsächlich halt Prävention zu gestalten, das heißt entweder im Netzwerk mit anderen oder selber, denn sehr viele muslimische Eltern haben entdeckt, dass der IS, das sind Rattenfänger, die ihre Kinder ihnen wegnehmen und kein Elternteil ist darüber glücklich, dass sein Kind verschwindet. Ja, also insofern sind das tatsächlich also diese Bedürfnisse der Eltern, die dann eine Notwendigkeit produzieren, hier Gegengenerationen aufzubauen. Problematisch ist, dass der Islam in Deutschland größtenteils ehrenamtlich und eben nicht professionell organisiert ist. Und damit haben wir keine Nachhaltigkeit in diesen Strategien, sondern das sind Sachen, gute Projekte, die sehr oft am also quasi an der Finanzierung scheitern oder an der fehlenden Vernetzung. Das heißt, die Marktzugangshürden zur Prävention sind für diese Verbände sehr oft zu hoch. Es gibt Überlegungen, es gibt in der gesamten Bundesrepublik mittlerweile Deradikalisierungsprojekte, in Anführungsstriche, wo man die Beteiligung der Muslime als Teil dieser Strategien auch sieht.
Sicher Islamunterricht in Schulen hat Unterrichtsfach einen wichtigen Anknüpfungspunkt.
Kann, muss nicht. Also ich würde sowieso den Islamunterricht an den Schulen nicht unbedingt als Reaktion definieren. Also quasi ich unterrichte den Islam, weil ich da Radikalität verhindern will, sondern entweder wir sind uns als Gesellschaft einig, dass Religion unterrichtet wird in der Schule, dann ist das ein Bestandteil ihrer Glaubensfreiheit, quasi, dann haben sie das Recht darauf, oder das ist kein Bestandteil der Schule, des Schulunterrichtes, dann muss man im Prinzip raushalten. Also quasi Islamunterricht ist nicht per se eine Präventionsmaßnahme. Es kann aber präventiv wirken, wenn wir beispielsweise Lehrer ausbilden, eine Theologie quasi entwickeln, die dann dort vermittelt wird im Unterricht, wenn dort Plattformen entstehen der theologischen Auseinandersetzung. Klar, logisch, aber ich würde es nicht damit begründen.
Ja, Detail dazu, muss die Kirche mal im Dorf belasten. Dort, wo am meisten radikalisiert wird, ist in den Gefängnissen. Zumindest ist das so in vielen westeuropäischen Ländern. Und in einigen Ländern gibt es auch Programme, wo in den Gefängnissen Gefängnis-Imams befördert werden, die einfach als Gesprächspartner da sind, Bereitheit zeigen, um mit den Gefangenen zu reden. Und das sind die, die eigentlich am meisten über diese Sachen nachdenken, wo auch die meisten Gespräche geführt werden. Nun habe ich aber gehört, aber ich bin da leider jetzt nicht im Laufen, dass es das in Deutschland einfach nicht so gibt. Kein flächendeckendes System vom Gefängnis-Imams. Und in den Niederlanden, Belgien, Frankreich gibt es das. Und die Gefängnis-Imams haben auch ein Netzwerk, eine nationalweite Organisation. Und die fangen eigentlich notgezwungen die meiste direkte radikalisierende Jungen auf. Die, jeder möchte sich äußern, jeder möchte sich bekennen, wenn er allein im Gefängnis sitzt und dann am liebsten zu dem islamitischen Gefängnis-Imam. Und wenn es so einen nicht gibt, gibt es einfach auch kein Gesprächsbedürfnis. Und ich glaube, da ist ein ganz lokales, praktisches, kleine Sache, wo man ansetzen kann. Und das passiert dann, glaube ich, nicht in Deutschland. Ne?
In Deutschland zu wenig. Also quasi, man spricht in Deutschland von Seelsorgern in den Gefängnissen, also quasi über die Seelsorge. Wir haben mehrere Arbeitsgruppen, die das in den Justizministerien diskutiert haben. Wir haben einige Pilotprojekte, also quasi es gibt in Hessen beispielsweise ein Pilotprojekt. Allerdings sind das sehr oft unterfinanzierte Stellen, das heißt entweder eine Viertelstelle oder halbe Stelle für 6, 7, 8 Gefängnisse, also quasi das ist nicht ausreichend. Und wir haben die Situation, dass wir ganz lange zugelassen haben, dass theologische Informationen in die Gemeinde, also quasi jeden Freitag kann jeder in jeder JVA ein Gottesdienst islamisch geprägt stattfinden. Und damit, also quasi, wir haben keine eigenen Imame in den Gefängnissen, lassen aber von außen oder ließen eine ganze Weile von außen Personen reingehen, ohne zu wissen, was die nun wirklich halt für Inhalte reproduziert haben. Das heißt, es gibt tatsächlich die Überlegung bzw. die Überzeugung, dass das notwendig ist. Das ist aber etwas, was in der Struktur im Aufbau ist.
Exit-Programme.
Exit-Programme gibt es in Deutschland ebenfalls. Also quasi, es gibt einige Exit-Programme. Allerdings wissen wir von Exit-Programmen aus dem Bereich Rechts, dass das etwas Langjähriges ist. Also quasi, im Bereich Islamismus erwarten wir aber, dass ein Programm stattfindet und morgen die Leute aussteigen. Also quasi, wir wollen, ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, wir haben eine sehr starke Versicherheitlichung der Erwartungen auch. Also quasi, es muss sofort, Erfolge müssen verzeichnet werden. Das Problematische im Bereich Prävention ist, eine gute Prävention lässt sich nicht messen. Denn wenn sie gut war, gibt es das Phänomen nicht. Und das ist etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen, insbesondere weil die Auseinandersetzung mit der Thematik Islamismus viel und sehr oft in Sonderprojekte stattfindet, die immer für ein oder zwei Jahre finanziert sind und da müssen sich belegen. Mhm. Wir müssen es verstehen, dass diese Problematik in die Normalstruktur überführt werden muss. Erst dann können wir wahrscheinlich effektiv Lösungen finden.
Stichwort Exit, haben Sie ganz vielen herzlichen Dank. Wir müssen hier den Ausstieg finden aus der Diskussion. Der Applaus im Nachbarraum hat uns schon gezeigt. Jetzt geht es langsam, wenn Sie Lust haben, noch um 13.30 Uhr in die Abschlussveranstaltung. Haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie heute alle mit uns diskutiert haben. Ihnen vielen Dank fürs Interesse, für Ihre Fragen, fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, auch nochmal nachzuhören bei dlf.de. Vielen Dank und noch einen schönen Abschluss der Konferenz.